Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder zuhören. Zeit für das Neueste und Wichtigste aus der Welt des Films. Und wir beginnen mit einem Abschied. Der deutsche Dokumentarfilmer Thomas Heise ist diese Woche plötzlich nach kurzer, schwerer Krankheit, wie es heißt, gestorben. Heise, der 1955 in Ostberlin geboren wurde, arbeitete bereits in den 1970er Jahren bei der DEFA, später dann auch am Theater unter Heiner Müller. Und nach dem Mauerfall sorgte er mit Dokumentarfilmen wie Stau, Jetzt geht's los, für großes Aufsehen. Darin porträtierte er rechtsextreme Jugendliche aus Halle an der Saale. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Film und dann, wie Jahre später, Thomas Heise selbst sich Gedanken über diese Jugendlichen gemacht hat.
Das sind ganz normale Leute.
Ganz normal. Das ist ein bisschen rechts.
Nicht die Rechtsradikalen oder die Skinheads sind gewalttätig, sondern das System, in dem wir leben, ist gewalttätig.
Das Wort zum Sonntag. Amen.
Amen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist mir später aufgefallen, dass wenn ich mir angucke, also was die NSU-Leute angeht, dass das dieselbe Klientel ist. Die kommen aus denselben Verhältnissen. Das fand ich interessant. Und das, was daraus werden kann einfach. Das war zu dem Zeitpunkt 1992 noch so, dass das, wenn man so will, noch formbar war oder in Bewegung war. Während das später, was dann also mit den Leuten passiert ist, die dann letzten Endes die NSU ausgemacht haben, die sind im Lauf der 90er Jahre, hat mit denen sozusagen keiner mehr geredet. Die waren dann immer mehr in sich oder so. Und das hat zur Folge gehabt, dass die, wie man das auch sehen konnte bei der RAF oder bei sonstigen Geschichten, dann wird das irgendwann irrational und dann schlägt das zu.
Thomas Heise war ein wacher, politischer, aber auch streitbarer Beobachter der deutschen Gegenwart. Er hat neben seinen vielen Filmarbeiten auch gelehrt als Hochschulprofessor, zunächst in Karlsruhe, später dann auch in Wien. Ein Regisseur, der immer daran interessiert war, zu hören, was die Jüngeren über die Gegenwart zu sagen haben, war er. Er hat sich sehr dafür interessiert, wie sie sich filmisch zu ihrer Zeit positionieren. Einer von diesen Schülern, übertragen, ist der Kameramann Stefan Neuberger. Er hat mit Thomas Heise an dessen Volksbühnenfilm Fabrik mitgearbeitet und dann später vor allem an Heises letztem Opus Magnum Heimat ist ein Raum aus Zeit. Ich konnte gestern Stefan Neuberger sprechen, erreicht habe ich ihn am Telefon bei Dreharbeiten zu seinem aktuellen Projekt und wollte zunächst von ihm wissen, wie er, Jahrgang 1982, denn auf die Filme von Thomas Heise aufmerksam geworden ist.
Da gab es eigentlich zwei Situationen, die mir dazu einfallen. Das eine war, dass ich mich so im Rahmen meiner Schulzeit angefangen hatte, für Dokumentarfilm zu interessieren. Und dann war ich mal 2002, 2003 muss das gewesen sein, im Dokumentkino, das es damals gab, in der Janowitzbrücke, und hatte da Vaterland gesehen von ihm. Und der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel verstanden. Ich war da so 20 Jahre alt gewesen sein. Aber er hat mich ziemlich fasziniert. Und dann gab es nochmal eine zweite Situation, in der ich tatsächlich nachts Fernsehen gesehen hatte und so durchgesappt, wie man das so, ich würde sagen, damals gemacht hat. Zumindest mache ich das heute nicht mehr. Und da bin ich hängen geblieben an einem Film, in dem ein Brief vorgelesen wurde an den Regisseur. Und das war sein Film über das Erwachsenwerden. Und diese Art und Weise, diese Bilder, die ich da gesehen hatte, eben, die haben mich wahnsinnig fasziniert, weil ich sowas vorher einfach noch nicht gesehen hatte. Und das ist dann hängen geblieben.
Das wäre ein sehr eigener Stil, um über Gegenwart zu erzählen von Thomas Heise. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie ihn dann auch kennengelernt haben? Das ist ja das eine, die Filme zu sehen, beeindruckt zu sein, aber irgendwann steht man ihm ja auch vielleicht gegenüber.
Ja, ich habe ihn so kennengelernt, dass ich einen befreundeten Kameramann, den Robert Nikolaus, der mit Thomas Heise auch einige Filme gedreht hat, die haben zusammen ein Projekt an der Volksbühne gemacht für die 100 Jahre der Volksbühne. Und das war ein bisschen zu groß und aufwendig. Und Robert Nikolaus hatte auch Kinder bekommen und hat jemanden gesucht, der ihn auch mal ersetzt oder der mitmacht. Er wusste, dass ich an der Arbeit von Thomas Heise sehr interessiert bin und hat mich dann gefragt, ob ich da nicht einspringen will. Und so sind wir uns dann begegnet in der Kantine der Volksbühne. Und ich muss natürlich sagen, ich war da schon auch ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt so werden würde. Und ich weiß noch sehr genau, dass Thomas da gesagt hat, so seine ersten Worte mir gegenüber waren wohl, gut, wir müssen jetzt wohl zusammenarbeiten. Und ich habe dem dann begegnet, das können wir ja mal probieren, oder? Und so hat das dann angefangen.
Was für einen Filmemacher haben Sie denn da kennengelernt?
Also ich habe einen Filmemacher kennengelernt, bei dem ich im gemeinsamen Drehen sehr viel Vertrauen und Freiheit mir begegnet ist. Mehr, als ich das sonst gewohnt war. Ich habe auch jemanden kennengelernt, der sehr, sehr konzentriert gearbeitet hat. Das hat sicher damit auch zu tun, dass Thomas sehr viele Filme davor auch auf 16mm gedreht hat. Und wenn wir zusammen auch auf Video gedreht haben, es immer sehr klar war, was wir drehen, dass wir Sachen nicht zweimal drehen, dass es einfach einen sehr konzentrierten Blick gibt, der immer mit einer Haltung dahinter und auch einem Interesse an dem, was wir drehen, verbunden war. Wir haben nicht einfach so irgendwas gedreht, um dann später zu sehen, was da entsteht. Das hat mich immer sehr, sehr begeistert, diese Zusammenarbeit.
Sie haben ja auch mit ihm an seinem Opus Magnum, muss man das ja nennen, nicht wahr? Heimat ist ein Raum aus Zeit, zusammengearbeitet. Das war ja für ihn ein sehr persönlicher Filmessay, wo er die Geschichte seiner Familie mit der Geschichte Deutschlands verwebt. Als Sie dann angefangen haben, mit ihm mit diesem Projekt zu arbeiten, wie hat er Ihnen vielleicht auch dieses Projekt erklärt? Erinnern Sie sich noch daran, wie persönlich er geworden ist? Ein Mensch, der so vielen anderen Menschen vor der Kamera ja auch so viel Persönliches entlockt hat, musste ja plötzlich sich selbst so ein bisschen öffnen.
Ich denke, die persönliche Ebene, die liegt ja sehr stark in den Texten, die er selbst dann ja auch vorliest, was ja ursprünglich auch gar nicht so geplant war. In dem Drehen des Materials für Heimat ist ein Raum aus Zeit, ich würde sagen, da ging es eigentlich hauptsächlich darum, Material herzustellen. Im Sinne von, wenn es Material gegeben hätte, wäre er, glaube ich, gar nicht losgezogen und hätte was Neues gedreht. Also es war sozusagen eher die Frage, wie kommt man überhaupt an Material? Und die Antwort war dann, viele kleine Miniaturen zu drehen. Und aus diesen vielen kleinen Miniaturen ist dann eben dieser doch sehr lange Film geworden. Aber es sind ja auch nicht nur neue Miniaturen da drin, also nur neu gedrehtes Material, sondern es gibt ja auch Material, was dann auch eben schon zu dem Zeitpunkt vorhanden war, von Peter Badl oder auch Boris Reifenbach. Deswegen, ich glaube, so ein wirkliches sich öffnen während des Drehs war irgendwie für das Herstellen des Materials so gar nicht notwendig. Hm.
Würden Sie denn sagen, er war ja auch Hochschulprofessor, nicht wahr? Also er hatte auch einen gewissen Lehrercharakter. Haben Sie was von Thomas Heise gelernt, was Sie jetzt auch mitnehmen für Ihre weiteren Arbeiten? Sei es Kleinigkeiten, sei es eine Idee von etwas, sei es Arbeit am Material?
Ja, ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das ist immer nicht so einfach. Das merkt man dann meistens erst beim Arbeiten. Naja, ich könnte es vielleicht anders beschreiben. Also was ich beobachtet habe, ich habe ja auch unterrichtet in seiner Klasse in Wien. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass es ihm immer ein großes Anliegen war, dass die Studierenden sich mit anderen als den eigenen Lebensverhältnissen auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das oft auch schon im Umgang mit ihm stattgefunden hat. Also auf seine direkte, manchmal irgendwie auch strenge Art musste ein Mann oder eben auch, ist mir schon aufgefallen, die Studierenden auch auf eine gewisse Art und Weise direkt und bestimmt antworten. Und ich glaube, dass das Studierende oft dazu gebracht hat, ja eben auch mal direkt und schroff, sage ich jetzt mal, zu sein, dass das nicht unbedingt ein Wesenszug der Studierenden sonst war und dann vielleicht auch eine ganz gute Erfahrung in dem Sinne, dass da das sich mit anderen Lebensverhältnissen als den eigenen auseinandersetzen dann schon vielleicht in der Begegnung mit Thomas Heise begonnen hat.
Sagt Kameramann Stefan Neuberger, Mitarbeiter von Thomas Heise, unter anderem bei dessen Projekt Heimat ist ein Raum aus Zeit, den Sie wie auch andere Filme von Thomas Heise sehen können. Im Internet ganz frei verfügbar auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, bpb.de. Weitere Erinnerungen und Nachrufe auf das Leben und Werk von Thomas Heise können Sie auch hören auf unserer DLF-Audiothek. Machen wir weiter mit einem Dokumentarfilm, der sicherlich auch Thomas Heise gefallen hätte, weil er den Finger in eine der vielen Wunden der deutschen Gegenwart legt. Heute, also genau zu sein jetzt, findet in Berlin wieder eine große Demonstration gegen steigende Mieten statt. Und kaum ein Thema bewegt vor allem die Bewohner großer deutscher Städte so sehr wie die Zukunft des Wohnens. Auch Experten sagen, die Wohnungsnot wird so langsam zu einem kaum lösbaren Problem. Die Mieten ziehen an und sind sogar Inflationstreiber. Allein in Berlin sind im Laufe des letzten Jahres die Kaltmieten um 20% gestiegen. Nächste Woche kommt ein Filmprojekt in unsere Kinos, das diesen Notstand beleuchtet, erklärt und Wege aus der Krise aufzeigt. Sold City.
Also ich habe 139 Euro bezahlt und jetzt zahle ich 534. 400 Euro gestiegen.
Ich wohne 33 Jahre hier. Mich mit sowas nochmal beschäftigen muss, dass ich aus der Wohnung raus muss. Also der liegt nie geglaubt.
Seit der Finanzkrise ist sehr viel Kapital in Umlauf gebracht worden. Kapital, das nach Veranlagung sucht.
At the time we were staying in Berlin, the property prices independently of Akelius raised 200 to 300%.
Ein Ausschnitt aus Soul City, der in zwei Teilen in unsere Kinos kommt. Regie geführt haben Leslie Franke und Herdolor Lorenz, die ich vor der Sendung in Hamburg erreicht habe und sie fragen konnte, wieso sie diesem unüberschaubar komplexen Krisenthema Wohnungsnot gleich zwei Filme gewidmet haben.
Naja, es gab ja schon einige Filme zu dem sogenannten Wohnungsmarkt, aber die Situation ist die, dass das ja immer weitergeht mit den rasant steigenden Mieten in den Metropolen und dass auch zu wenig Wohnungen zur Verfügung stehen. Und wir waren auch in London und sehen, was das für Konsequenzen in Zukunft haben wird. Katastrophal, dass der normale Mensch, der ein normales Einkommen hat, nicht mehr in der Stadt wohnen kann, sondern von weit her anreisen muss. Und dort wird es auch immer enger, weil dort auch die Mieten steigen. Es hat ein System und dieses System wollen wir zeigen.
Sie beide wohnen ja in Hamburg, in St. Georg, wenn ich mich nicht irre, und haben auch dieses Viertel in den Film reingenommen. Was haben Sie erlebt, vielleicht aus Ihrem privaten Umfeld, wenn es um die Privatisierung des Wohnungsmarktes in Hamburg geht?
Also wir leben ja in dem Viertel seit 1983. Und wir konnten in den letzten 15, 20 Jahren sehr gut sehen, wie dort die sogenannte Gentrifizierung vor sich ging, als die Sozialwohnungen aus der Bindung fielen und plötzlich also Tausende, ich glaube, es waren in der Zeit fast 20.000 Menschen sozusagen aus diesem Viertel verdrängt wurden. Und wir konnten uns sozusagen nur halten, weil wir eine Genossenschaft gegründet haben. Und deswegen liegt uns auch dieses Viertel total am Herzen, weil wir sehen, wie es sich verändert. Und den Teil, den wir jetzt da im Film haben, das ist die Danziger Straße. Und da waren in einem Haus, das in Familienbesitz ist, waren unten ganz viele kleine Gewerbetreibende. Ein türkischer Schneider, ein iranischer Goldhändler, ein Fotograf und an der Ecke so eine kleine Schwulenbar. Und als der Vater gestorben ist, übernahm die Tochter Annette Gätke das Haus und hat sofort beschlossen, aus den Mietwohnungen sollen Eigentumswohnungen gemacht werden. Und die Gewerbetreibenden mussten sozusagen in der bestehenden Frist von, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Monaten, solange sie da drin waren, raus. Und das hat einige Existenzen vernichtet. Und St. Georg war immer ein Stadtteil, wo man relativ preiswert wohnen konnte, wo auch Künstler und Leute, die eben jetzt nicht so ein hohes Einkommen haben, leben konnten. Und das hat sich eben radikal geändert. Die ganzen kleinen Geschäfte sind weg und die, sage ich mal, Normalverdienenden sind also auch fast vertrieben. Und das ist, wie Herdolor sagt, das ist ein System, was wir an allen Großstädten, eigentlich in der Welt, an allen Großstädten feststellen, dass die Leute, die im Zentrum gewohnt haben, weil sie natürlich auch im Zentrum arbeiten meistens, an die Ränder verdrängt werden und in den Rändern passiert dann genau dasselbe. Dann steigen da die Mieten, weil der Bedarf immer höher wird. Also die Frage ist, wo sollen die Menschen hin?
Ihre beiden Filme, Sie haben es ja schon erwähnt, haben viele Schauplätze, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Aber der Film beginnt in einer Stadt, die im Zentrum vieler Konfliktpunkte des Wohnungsmarktes steht, nämlich in Berlin. Und Sie kehren immer wieder nach Berlin zurück. Also was macht Berlin so besonders in dieser Diskussion?
Naja, in Berlin ist es eben besonders, weil früher waren ja die Mieten in Berlin relativ niedrig. Ja, das kann man doch sagen. Ich habe auch in Berlin gelebt. Tja, 70 Mark hat das noch gekostet, eine ganze Wohnung im Monat. Das ist heute, da kann man nur lachen, das wird keiner mehr schaffen. Ja? Und das hat also auch viele Investoren nach Berlin gelockt. Also was wir auch im Film zeigen ist, dass einfach mit der Finanzkrise ein totaler Wendepunkt stattgefunden hat. Viele Reiche, viele große Fonds, gerade von BlackRock und so weiter, die hatten vorher auf Finanzkonstrukte, Derivate oder Anleihen gesetzt. Das drohte in der Finanzkrise plötzlich in nichts aufzugehen. Ja? Und dann haben die vielen kleinen Steuerzahler die armen Reichen dann gerettet in der Finanzkrise. Aber danach hatten sie halt Angst, wo soll man das jetzt noch anlegen, das ganze Kapital. Und das ist bis heute das große Problem von den großen Kapitalen. Und da haben dann die Ersten angefangen. Und Berlin ist wirklich ein Zentrum.
Betongold.
Betongold, wo plötzlich ganz viele ihr Geld hingestellt haben. Und weil ja das Wort Immobilie, sagt es schon, ist nicht immobil. Das reagiert nicht wie ein normaler Marktwert. Da gehen die Preise hoch. Und insbesondere beim Boden, den kannst du nicht ausweisen bei größerer Nachfrage. Der explodierte geradezu in Berlin. Ja, und die Folgen? Die kennen Sie wahrscheinlich. Ne?
Sie zeigen ja in Ihrem Dokumentarfilm auch den Kampf, aber auch die Verzweiflung vieler Mieterinnen und Mieter, die von dieser Bewegung betroffen sind. Einige rücken Sie besonders in den Fokus. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie haben Sie entschieden, welche Protagonisten in den Film reinkommen sollen, welche Geschichten Sie besonders herausstellen wollen?
Also wir haben ja, wie gesagt, im ersten Teil, da konzentriert sich das am meisten auf diejenigen, die davon betroffen sind. Ja, wir haben versucht, eben möglichst breite Variante der Möglichkeiten, die da passieren, darzustellen. Also die erste Doris ist ja, ihre Wohnung, das Haus ist gekauft worden von Accentro und die machen Eigentumswohnungen und ihre Wohnung ist ausgerechnet von einem Londoner gekauft worden. Und sie sagt das ja ganz klar, Wohnungen sind nicht mehr da zum Leben, sondern zur Kapitalanlage. Also so, das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist eben die Familie Kasten, die eben über 10 Jahre Modernisierung im Haus hat. Deren Haus wurde gekauft von Grand City Property. Und wo die Leute langsam ausgezogen sind und sie waren die letzten 3 und ihnen wurde versprochen, wenn ihr jetzt rausgeht, dann dürft ihr auch wieder zurückkommen als Mieter. Aber das ist natürlich alles vorgeschoben. Das stimmt überhaupt gar nicht. Sie sollten schon längst zurückziehen können, aber es ist gar nichts passiert, wohin sie ziehen könnten. Und das dritte ist eben die Habersaatstraße, die ja in Berlin auch sehr bekannt geworden ist, das ehemalige Charité-Schwesternheim. Und da geht es um Abriss. Hier sollen sozusagen 120 Wohnungen, die eigentlich noch in gutem Stand sind, abgerissen werden, um Luxuswohnungen und Tiefgaragen zu bauen. Also so haben wir versucht, so dieses Thema, wenn Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen zu Eigentum werden, eben darzustellen sozusagen.
Man sieht ja auch, wie kreativ dieser Widerstand sein kann. Ne? Es ist halt etwas sehr Künstlerisches, wie man damit umgehen kann. Das ist auch sehr schön zu sehen, wie sie das einfangen. Ich kann mir aber vorstellen natürlich, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter sehr gerne mit ihnen gesprochen haben. Sie schaffen es aber auch, vor allem im zweiten Teil des Films ist das ja zu sehen, mit denen zu sprechen, die diese Wohnung aufgekauft haben. Wie schwer war es denn da, an Töne zu kommen? Wer wollte denn mit ihnen reden und wer nicht?
Also der Rocker Akelius, der nimmt ja gerne kein Blatt vor den Mund und redet übertritt öfters auf und der hat entsprechend auch frei geredet. Und dann die Frau Oehlmann, die hatte halt die von Heimstaden, ist sie die Geschäftsführerin, die hat halt die Absicht gehabt zu zeigen, dass sie die Guten sind. Ja, also wie das Wort Heimstaden schon sagt, ja. Sie sind die Guten und machen das alles viel besser als die vorherigen Wohnungskonzerne. Deswegen durften wir mit ihr reden. Nun gut, die Zuschauer sollen selbst entscheiden, ob sie wirklich so gut sind.
Sie vergleichen natürlich auch unterschiedliche Ansätze, wie andere Städte mit diesem Problem umgehen. Sie gehen nach Singapur, London, sind auch in Wien. Was können wir denn hier aus Deutschland von diesen Städten lernen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum?
Ja, und darauf läuft sozusagen unsere ganze Recherche hin, dass in dem Moment, und das zeigen wir an Singapur, das zeigen wir an Wien, in dem Moment, wenn die Kommune, die Stadt, das Land den Boden besitzt, ist sie in der Lage zu entscheiden, was damit passiert. Und das ist ganz grundsätzlich. Und dahin möchten wir sozusagen die Diskussion führen, dass die Bodenfrage neu diskutiert wird. Wem gehört der Boden? Das ist hier die Frage. Denn wenn, wie man so schön in Singapur sieht, dort haben sie gleich nach der Unabhängigkeit von England, haben sie angefangen, und das war sehr schlau, mit einem Landenteignungsgesetz, das Land gegen Entschädigung natürlich zu enteignen, um der ganzen Marktentwicklung zuvorzukommen, dass der Bodenpreis steigt. Und so haben sie es eben geschafft, innerhalb von 50 Jahren, dass fast 90% der Singapurer Bevölkerung in kommunalen Wohnungen wohnen können und eine Industrie gleichzeitig aufzubauen. Und Singapur ist ja nun ein hochkapitalistisches Land. Dem kann man nun wirklich keinen Kommunismus unterstellen. Aber sie haben mit diesem Landenteignungsgesetz geschafft, dass sie eben darüber bestimmen können, was mit diesem Land passiert. Und so ist es, ähnlich ist es auch in Wien, dass die entschieden haben, einen Wohnfonds einen Bodenfonds einzurichten. Das heißt, dass sie immer mehr Boden in kommunale Hand gebracht haben. Und diesen Boden können sie an genossenschaftliche, gemeinnützige Bauträger weitergeben, aber auch natürlich an Investoren. Und aber dann bestimmen, was mit dem Boden passiert, dass zum Beispiel der Grundstückspreis gedeckelt ist, also mit 188 Euro pro Quadratmeter. Damit muss derjenige, der das Haus baut, zurechtkommen bei der Berechnung der Miete. Und mit dieser ganzen Aktion schaffen sie es, dass auch gesamt in Wien der Mietpreis im Prinzip gedeckelt ist, weil sie haben alleine 240.000, glaube ich, Gemeindewohnungen, dann nochmal, weiß ich nicht, und 260.000 geförderte Wohnungen. Also die Stadt Wien hat einen großen Anteil an dem, was mit den Wohnungen passiert, und damit können sie auch auf die Höhe der Mieten eben Einfluss nehmen.
Die Regisseure des Dokumentar-Zweiteilers Salt City, Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Die beiden Filme kommen Donnerstag in unsere Kinos, und Näheres zu Vorführterminen auch in ihrer Nähe erfahren Sie auf der Seite salt-city.org. Dänemark im 18. Jahrhundert, das ist oder war ein hartes Pflaster. Vor allem das Gebiet von Jütland ist dem König damals ein Dorn im Auge. Gerne würde er diese Heide kultivieren, urbar machen. Aber alle Versuche scheitern, bis Ludwig Kahlen auftaucht und verspricht, ich mache das. Aber nur, wenn ich daraufhin in den Adelstand erhoben werde. Und dann zieht er los.
Die Heide ist nicht urbar zu machen. Hier gibt's nur Heidekraut, Steine und Sand. Nichts kann dort wachsen.
Ich kann die Heide bezwingen und eine Kolonie darauf gründen.
Es ist unglaublich, was du hier machst. Ich kann's schon spüren, das Leben, das hier entsteht.
Herr der Schinkel möchte dich heute Abend auf sein Gut einladen.
Es ist mir eine Ehre.
Du bist hier, weil du auf meinem Land gebaut hast.
Die Heide gehört dem König.
Frederik, die Stirn zu bieten, haben es jetzt nur wenige gewagt. Sehen wir uns wieder?
Ich wüsste nicht wie.
Du hast noch nicht viele Gespräche mit Frauen gehabt, oder?
Das hier war mein längstes Gespräch bis jetzt.
Ein Ausschnitt aus dem dänischen Oscar-Kandidatenfilm King's Land mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Regisseur Nikolaj Arcel erzählt eine in wirklich gewaltig epischen Bildern aufgezogene Geschichte über Intrigen am Hof, über den Kampf des Menschen gegen die Natur. Etwas altmodisch, aber dafür umso melodramatischer und wuchtiger. Ein Film, der Donnerstag in unsere Kinos kommt, und ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Nikolaj Arcel sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er sich gerade einen Historienroman vorgenommen hat. Der Kapitän heißt nämlich die Vorlage. Wieso wollte er diesen Roman verfilmen?
Ich denke, es waren zwei Dinge. Zum einen beschreibt das Buch eine Welt, die mich wirklich fasziniert hat. Ich liebe diese Zeitperiode. Ich habe bereits einen anderen Film über das 18. Jahrhundert in Dänemark gemacht und finde diese Epoche faszinierend. Diese weiten Landschaften Jütlands und die Natur als Hauptgegner, gegen die man sich behaupten muss. Das hat mich sehr interessiert. Aber am wichtigsten waren die Figuren. Die Geschichte von Ludwig Kahlen, der fast ein Anti-Held ist, der sich mit seinem Ehrgeiz im Weg steht und der eine oberflächliche Sehnsucht hat, jemand Wichtiges zu werden. Das fand ich sehr spannend und interessant. Daraus wollte ich einen Film machen.
Rein historisch ist über diesen Ludwig Kahlen ja sehr wenig bekannt. Der Roman und jetzt auch der Film zeigen aber ein sehr breites Spektrum seines Lebens, das sie mit Fiktion füllen mussten, oder?
Richtig. Die Hauptfigur Ludwig und das Setting sind real oder basieren auf wahren Begebenheiten. Über den historischen Ludwig ist zwar sehr wenig bekannt, aber genug, um seine Figur fiktional auszuarbeiten. Die Autorin des Romans hat seine Geschichte genommen und viele Teile der Geschichte fiktionalisiert. Auch für mich war das ein guter Zugang, um einen filmischen Ludwig auszuarbeiten.
Aber was ist das für eine Figur, dieser Ludwig Kahlen in Ihrem Film? Er wirkt sehr stur, er übernimmt fast eine unmögliche Aufgabe, ja, dieses riesige, unwirtliche Jütland zu kultivieren für den dänischen König.
Ja, yeah, he's trying to...
Ja, für ihn ist die Kultivierung von Jütland nur ein Mittel zum Zweck. Er ist ein sozialer Aufsteiger, der ein intimer Freund des dänischen Königs werden möchte, der viel Geld haben und ein reicher Adliger werden möchte. Das ist sein Traum. Aber auf diesem Weg lernt Ludwig, dass seine ursprüngliche Ambition nicht das Einzige im Leben ist, was zählt.
Er ist zwar von Ehrgeiz getrieben, aber oft blind für das, um ihn herum geschieht, oder?
Right, exactly.
Genau. Er ist nicht immer ein sympathischer Typ, manchmal fast fies. Deshalb wollte ich Mads Mikkelsen für diese Rolle, weil er diese subtilen, mehrdimensionalen Aspekte der Figur sehr gut darstellen kann. Auch Mads wirkt auf den ersten Moment sehr ehrfurchtsgebietend, distanziert und roh. Das passte mir für Ludwig besonders gut. Genauso habe ich mir Ludwig immer vorgestellt.
Die Prämisse des Films klingt ja sehr nach einem Western. Ja? Ein Individuum, ein Mann in der Prärie, der sich dieses Land erstmal erschließen muss, der sich dann in diesem neuen Land niederlassen möchte.
It does. I didn't set out to make a Western. I was looking more at the historical epics, you know.
Ja, das stimmt. Aber ich wollte keinen Western machen, sondern dachte mehr an historische Epen wie die von David Lean und die alten Hollywood-Monumentalfilme. Aber ich verstehe, warum Zuschauer auch Elemente eines Western in meinem Film erkennen. Es gibt da diesen Pioniergeist, das Streben nach Selbstbestimmung und das Kultivieren einer kargen Landschaft. Und natürlich die Pferde. Aber es gibt auch das Königshaus und die Intrigen der Adligen, was meinen Film mehr zu einem historischen Drama macht.
Sie arbeiten sehr stark mit sehr beeindruckenden Aufnahmen der Natur von Jütland. Sie haben aber auch in Ihrem Film die Intimität des Königspalastes. Ja, was war für Sie visuell denn herausfordernder?
Oh, definitely the heath.
Definitiv die jütländische Heide und die Natur. Den Drehort zu finden war schon schwierig. Und wir haben schließlich auch an dem echten Ort gedreht, an dem Ludwig sein Haus gebaut hat. Die Naturbedingungen, Kälte, Wind, Regen, Hitze, die waren herausfordernd für uns. Aber wir hatten natürlich moderne Annehmlichkeiten wie einen Trailer und Kaffeemaschinen, die es im 18. Jahrhundert nicht gab. Es ließ sich also ganz gut aushalten am Set.
Es ist ja, Sie haben es erwähnt, das zweite Mal, dass Sie einen Film im 18. Jahrhundert in Dänemark ansiedeln. Was ist das Besondere an dieser Epoche in Dänemark? Was ist das für ein Land?
Es war eine brutale, nicht demokratische Welt, in der mächtige Menschen fast alles tun konnten, was sie wollten, ohne Konsequenzen zu fürchten. Ich fand es interessant zu zeigen, wie es für die Menschen war, die nichts hatten und ständig um ihr Überleben kämpften.
Es ist aber auch eine sehr männlich dominierte Welt, obwohl in Ihrem Film gibt es eine sehr zentrale weibliche Figur, Ann Barbara heißt sie. Das ist ein besonderer Charakter in Ihrem Film, nicht wahr?
Sie ist eine rein fiktive Figur, die von der Autorin des Romans geschaffen wurde. Für mich war entscheidend, dass der Film auch eine Art feministische Reise für Barbara und das kleine Roma-Mädchen Ann Mai darstellt. Barbara ist fast die Hauptfigur des Films und ihr Kampf für ein neues, freies Leben war für mich von großer Bedeutung.
Ihr Film hatte ein Budget von etwa 8 Millionen Euro. Das ist jetzt nicht wenig für eine europäische Produktion.
I don't know that it can. I mean, it's interesting that you say it's a big budget. I have traveled with this film in America.
In den USA halten sie 8 Millionen Euro für sehr wenig. Aber in Europa können wir großartige Blockbuster-Filme für wenig Geld machen. Wir haben in Europa gelernt, alles sehr effektiv auf die Leinwand zu bringen. Und arbeiten vor allem sehr gründlich in der Vorbereitung. Natürlich geht auch mal was schief, aber wir schaffen es, das Beste aus unseren finanziellen Ressourcen herauszuholen.
Sie haben ja schon in Hollywood gearbeitet, mit einem viel größeren Budget natürlich. Wie würden Sie denn jetzt Ihre Erfahrung vergleichen zwischen Hollywood und Europa? Wo arbeiten Sie lieber? Was sind für Sie die Unterschiede?
I think the big difference as a director is my experience in Hollywood was that I did not have any.
In Hollywood hatte ich keine kreative Führung. Dort gibt es viele Meinungen und Entscheidungen. Und als Regisseur fühlt man sich oft nur wie jemand, der Action und Cut sagt. In Europa ist es mehr die kreative Vision des Regisseurs. Und das ist eine viel bessere Art, Filme zu machen.
It is your film. That's what the European tradition is. And I think it's a much, much better way of making movies.
Also Europa hat schon jetzt auch die Geschichten und die Möglichkeiten, ein Kino zu produzieren, das es mit den Blockbuster-Geschichten aus Hollywood auch aufnehmen kann.
Yeah, agreed. And that's what my whole career is about.
Genau, meine ganze Karriere dreht sich darum zu zeigen, dass man in Europa jede Art von Film machen kann, wenn man eine kreative Vision hat. Wir können es genauso gut wie in Hollywood. Vielleicht sogar besser.
Ja, wir können es vielleicht sogar besser. Sehen können wir so ein Ergebnis Donnerstag in den Kinos. Kingsland heißt der Film. Den Regisseur Nicolai Arcel haben wir gerade gehört. Kommen wir zum amerikanischen Regisseur Todd Haynes, der ja recht kompromisslos seit vielen Jahren seine eigene Kinosprache gestaltet. Egal ob in diesem wegweisenden Bob Dylan Biopic I'm Not There oder selbst in seinem Kinderfilm Wonderstruck. Immer wieder variiert er die klassischen Melodramen Hollywoods mit sehr gegenwärtigen Themen. Sein neuester Film heißt May December, ist seit Donnerstag in unseren Kinos und wirklich ein ganz großer Kinospaß. May December, das bezeichnet ja eine Partnerschaft mit großem Altersunterschied und genau so eine Partnerschaft ist im Zentrum des Films. Früher war diese Partnerschaft ein Skandal für die Schundblätter. Nun soll ein Film über diesen Skandal gedreht werden. Die von Natalie Portman gespielte Schauspielerin recherchiert vor Ort. Sie trifft die Frau, die sie spielen soll, Gracie. Vor über 20 Jahren hatte Gracie eine Affäre mit einem 13-Jährigen.
Ich versuche, eine Figur zu finden, die schwer zu verstehen ist, oberflächlich betrachtet. Wurde sie so geboren oder dazu gemacht?
Ich dachte, sie wären größer im Fernsehen. Sehen sie größer aus, aber wir sind anscheinend etwa gleich groß.
Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.
Mir liegt viel daran, dass Sie die Geschichte richtig erzählen.
Wir leben jetzt schon seit fast 24 Jahren zusammen. Es fällt mir schwer, darauf zu vertrauen, dass Sie alles so darstellen werden, wie es war.
Ein Ausschnitt aus May December. Filmkritikerin Anke Lewicke ist bei mir im Studio. Anke, bevor wir jetzt ans Eingemachte des Films gehen, der uns ja auch immer wieder an der Nase herumführt, was ist nun mal diese Ausgangsposition?
Ja, das ist so ein sehr offener Einstieg. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Wir sind auf einmal in einem Haus, da wird ein Barbecue vorbereitet. Alle sind so ein bisschen nervös, weil sie wissen, gleich kommt ja die Schauspielerin, die schon so ein Star ist. Und dann erscheint sie eben, also Portmans Figur, sie heißt Elizabeth. Und sie hat dann so einen voyeuristischen Blick eigentlich auf diese Familie. Und das ist auch ein Blick, den wir so ein bisschen übernehmen. Und wir fragen uns ja, was sind das denn da eigentlich für Familienverhältnisse? Da gibt es den Joe, der könnte eigentlich auch der Sohn von Gracie, also von der Mutter sein, aber wir bekommen dann mit, dass es der Ehemann ist und dass die gemeinsamen Kinder gerade eben die Highschool abgeschlossen haben. Und mehr erfahren wir dann eben auch, der Skandal damals war, er war 14, sie hatten eine Affäre, Gracie musste ins Gefängnis, hat dort das gemeinsame Kind bekommen. Danach haben sie geheiratet, nochmal Zwillinge bekommen und jetzt leben sie eben so zusammen. Und durch dieses Erscheinen der Schauspielerin werden natürlich noch mal verdrängte Fragen aufgeworfen. Kommt diese ganze Familiengeschichte noch mal in Bewegung?
Todd Haynes selbst ist ja so ein großer Stilist immer in seinen Filmen. Ich habe es ja versucht schon zu beschreiben. Und besonders bemerkenswert ist ja hier zu Beginn der Einsatz der Musik, ja, die auch eine Art von Hauptrolle spielt.
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde, mit der Musik, also die sehr eindringlich und spannungsgeladen ist, schlägt er immer so die Klaviatur des Genres an. Also man könnte auch erstmal sagen, das ist ein Psychothriller. Und die Schauspielerin ist auch eine Detektivin, die eben da alles so nachforscht. Und so banale Szenen, wenn sie da überhaupt so zu dem Haus vorfährt, werden da schon so durch die Musik aufgeladen. Lass uns mal reinhören, Patrick. Ja, und diese Musik wird immer wie so ein unheilvolles Zeichen eingesetzt, wo man weiß, da liegt eben immer noch eine Geschichte drunter. Und man kann auch sagen, der Film ist ein Paranoia-Thriller. Und Todd Haynes hat ja über seine früheren Filme, zum Beispiel über Safe, gesagt, da spielt Julianne Moore die Hauptrolle und hat da immer gesagt, das ist so das Genre Frauen in ihren Häusern. Und wir erleben wirklich Julianne Moores Figur Gracie, wie sie dieses Haus wie so eine Festung einfach führt. Alles muss stimmen und dann kommt wieder die Musik und sie macht den Kühlschrank auf und dann stellt sie mit schockiertem Gesicht fest, es gibt nicht genug Hotdogs. Und diese Überreaktion zeigt ja, dass sie so doch eine sehr brüchige Persönlichkeit ist, dass es so Risse in dieser perfekten Fassade und Harmonie gibt. Also da wird die Musik immer wieder ganz interessant eingesetzt und sie ist auch natürlich ein Verweis auf die Filmgeschichte. Sie stammt von dem Franzosen Michel Legrand. Und seinem Film Der Mittler, da geht es auch in ja, Anführungsstrichen um eine nicht standesgemäße Beziehung. Und dieser Film hat dann 1971 die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Also da gibt es so, mit der Musik wird viel angeklungen.
Es ist auch ein Film voller Spiegel und Spiegelung. Das ist auch ein wichtiges Element. Ne? Also und dadurch wird ja das Ganze auch zum Schauspielerfilm oder Schauspielerinnenfilm, wenn wir ganz ehrlich sind. Zwei Oscar-Gewinnerinnen, Natalie Portman, Julianne Moore, spielen hier, haben sehr interessante Auf- und Abtritte, spielen sich ineinander. Also es ist ja ein Einschleichen in ein anderes Leben, was da passiert. Wir haben es ja schon in diesem Filmausschnitt gehört, wenn Gracie das erste Mal Elizabeth sieht, dann wundert sie sich über die Größe. Das hat etwas Hitchcock-haftes, perfides, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und beide sind so Meisterinnen in ihrer Gehe. Also sie können wunderbar ihre Umgebung manipulieren. Und deshalb guckt man diesem perfiden Spiel ja auch so gerne zu. Also was gibt Gracie wirklich von ihrer Persönlichkeit preis? Also sie kann natürlich auch das Bild lenken, was dann später eben Elizabeth spielen wird. Aber Elizabeth ist ja auch wirklich übergriffig, also wie sie sich diese Frauenrolle aneignet, was sie alles recherchiert, den früheren Ehemann, die Kinder aus erster Ehe treffen, das hat ja auch schon was Brutales und was du mit den Spiegeln meinst. Manchmal ist die Kamera ja wie ein Spiegel und dann sieht man eben in einer Szene, die wirklich beklemmend ist, also auch Hitchcock-mäßig, wie du sagst, da erklärt Gracie Elizabeth, wie sie sich schminkt und die beiden nähern sich äußerlich total an und Elizabeth übernimmt auch die Art zu sprechen, dieses leicht lispelnde, dann den Kopf immer so schräg und natürlich erinnert die Szene auch an Persona vor dem Spiegel von Bergman, also wenn Bibi Anderson und Liv Ullmann so ineinander verschmelzen. Also auch hier wieder eine Verbeugung vor der Filmgeschichte.
Dabei ist ja Todd Haynes so eine Art Enkelkind von Douglas Sirk, intellektuelles Enkelkind natürlich. Inwiefern ist das Melodram hier aber trotzdem noch, sagen wir mal, so ein Unterstrom in May, December?
Ja, ich finde, das ist schon auch ein Melodram. Also klar, 50er Jahre bei Douglas Sirk, immer satte Farben, Technicolor. Hier spielt es ja in den 1990er Jahren. Und es sind schon noch andere Farben als heute, ein bisschen verblichen. Aber das Material ist so grobkörnig, die schwüle Hitze in den Südstaaten kommt so rein und auch die Figuren kommen so ins Schwitzen und ich finde das so interessant. Die beiden Frauen übersehen ja eigentlich immer Joe, also den Ehemann. Und der Film rückt ihn aber immer mehr ins Zentrum. Und in dieser Figur liegt ja das eigentliche Melodram. Und da wird es dann wirklich auch spannend, weil er fängt sich auf einmal an zu fragen, ja, natürlich hat Gracie damals, als ich 13 war, eine Position ausgenutzt. Aber ich liebe auch meine Familie. Ich fühle mich auch meiner Frau verbunden. Und genau in diese Gemengelage geht Todd Haynes rein und macht daraus wirklich großes Kino.
Ein Vexierspiel mit vielen Falltüren und Wendungen. May, December von Todd Haynes. Eine große Empfehlung und zu sehen seit Donnerstag in unseren Kinos. Über einen leider verstorbenen großen deutschen Dokumentaristen haben wir in der Sendung bereits gesprochen. Kommen wir jetzt zu einem anderen, den man unbedingt entdecken sollte. Peter Nestler. Bekannt ist er vielleicht vielen als Schauspieler aus Heimatfilmen der 50er und 60er Jahre. Filmen wie Paradies der Hochmatrosen oder Eine hübscher als die andere. Doch Peter Nestler hat sich über viele Jahre vor allem als Dokumentarfilmer verstanden. Ein Werk, das bis heute zu wenig Beachtung findet, meint jedenfalls das Berliner Zeughauskino und widmet Peter Nestler eine umfassende Retrospektive unter dem Titel Nicht versöhnt. Es ist ein guter Moment, um diesen Mann und seine Arbeit wieder oder sogar ganz neu zu entdecken. Vor der Sendung konnte ich über das Werk und den Menschen Peter Nestler sprechen mit Filmkritiker Lukas Bawenschik. Hallo.
Hallo, Herr Wilinski.
Beginnen wir doch erstmal mit diesem seltsamen Karriereverlauf. Wie wird aus dem Heimatfilmdarsteller Peter Nestler ein ernsthafter Dokumentarfilmer?
Na, es gibt da ohne Zweifel einige sehr interessante Zwischenstationen. Peter Nestler wurde 1937 in Freiburg im Breisgau geboren und hat schon relativ früh für die Unternehmen seines Vaters gearbeitet, aber mit 18 geht er dann für 2 Jahre zur See und reist durch Süd- und Mittelamerika zum Beispiel. Eine wahnsinnig prägende Zeit für ihn. Und Ende der 50er Jahre beginnt er dann in München an der Kunstakademie Malerei und Siebdruck zu studieren. Und um Geld zu verdienen, arbeitet er dann eben alles, was er in die Finger bekommt. Er geht in eine Druckerei, er geht auf den Bau und er spielt, wie dann gerade erwähnt, eben in Schlagerfilmen und Komödien mit. Den Kontakt vermittelt da ausgerechnet seine Vermieterin. Und nach so kleinen Auftritten, zum Beispiel in Fernsehkrimis, bekommt er auch bald Hauptrollen. Zum Beispiel in Paradies der Matrosen von Harald Reinl. Matrose ist er ja selbst gewesen. Und in der Komödie Eine hübscher als die andere mit Heidi Brühl spielt er einen reichen Playboy. Dass er aussieht wie so ein junger Hollywood-Star, er wird relativ oft mit Tony Curtis verglichen, hilft dann natürlich enorm. Aber er mag weder diese Filme noch wie sie gedreht werden wirklich. Ihm ist die Produktionsweise viel zu mechanisch. Alles wird in Schablonen gedrückt. Also nimmt er die Gagen und das Geld von der Arbeit und dreht mit dem Fotografen Kurt Ulrich erste Filme. 1962 erscheint Am Siel, ein sehr melancholisches Porträt eines nordfriesischen Dorfs, erzählt aus der Sicht der Deichschleuse. Und Ödenwaldstätten entsteht 2 Jahre später schon für den Süddeutschen Rundfunk und zeigt, wie die Gegenwart eines kleinen schwäbischen Dorfes überrannt wird, wie sich dort alles verändert. Und spätestens bei seinem dritten Film werden dann die Probleme mit der Fernsehwelt offensichtlich. Er fährt nach Mittelengland und dreht dort einen Arbeiterclub in Sheffield, der bei der Ausstrahlung dann aber nur noch Menschen in Sheffield heißt. Der Arbeiter ist weg. Nestler wird aufgrund seiner linkspolitischen Ansichten an den Rand gedrängt. Die Schleuse wird zugedreht, die Fernsehaufträge versiegen und die nächsten beiden Produktionen werden gar nicht erst gesendet. Dabei warnt etwa Von Griechenland vor dem Putsch der Obristen unter Gregorius Papandreou schon 2 Jahre, bevor er wirklich passiert ist. Trotzdem wird der Film als kommunistische Propaganda verunglimpft. In Deutschland schien es damals wirklich keinen Platz mehr für Nestler zu geben.
Ja, genau. Er ging daraufhin ins schwedische Exil. Was für eine Zeit ist das für ihn? Wie arbeitet er da?
Na, seine Mutter stammt aus Schweden. Das wird sicher auch einer der Gründe für ihn gewesen sein, 1966 dorthin dann auszuwandern. Er arbeitet dort vor allem für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Schweden. Aber ab Anfang der 70er Jahre ist er dann auch fest Teil der Kinder- und Jugendredaktion. Man kann sich viele Filme aus dieser Zeit wie deutlich ambitioniertere Beiträge für die Sendung mit der Maus vorstellen. Einer heißt zum Beispiel, wie baut man eine Orgel? In anderen geht es dann um Stoff, um Glas, um Eisen, um den Buchdruck. Er schaut sich diese Prozesse dabei wirklich sehr, sehr genau an. Wer arbeitet hier? Mit welchen Materialien? Wem gehören die Produktionsmittel? Wie funktioniert eine Gesellschaft, die solche Produkte hervorbringt? Aber er sucht auch nach Schönheit, nach der Eleganz von Arbeit und Handwerk. Sinnliche Lehrfilme, das ist ja eigentlich keine häufige Kombination. Und neben diesen Objektbiografien gibt es in dieser Zeit noch so eine zweite Strömung. Er berichtet über die Konfliktherde und Krisen der Welt, über den Vietnamkrieg, über Chile nach dem Putsch von 1973, über das Leben von Migranten in Schweden oder die Bedrohung durch den wieder erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland.
Lässt sich denn in seinen Filmen ein konkretes Thema ausmachen? Jetzt egal, ob die Filme in Deutschland entstanden sind oder in Schweden etwas, das Peter Nestler beschäftigt, ja, etwas, das Filme am Sil oder von Griechenland verbindet.
Ein Einzelnes wird wohl schwierig. Grundsätzlich scheint mir seine Arbeit immer vom Verstehen zum Beschreiben zum Verändern zu führen. Er sammelt Material und Referenzen, er recherchiert, er schaut sich genau die Welt an, sieht Krieg, Ausbeutung und alle Formen von Menschenfeindlichkeit und stellt dann Fragen, in denen immer auch schon so eine Antwort enthalten ist. Er spricht aber immer in diesen sehr knappen, poetischen Nestler-Sätzen, denn er will verstanden werden und ich glaube, alle Filme verbindet eine Faszination für das vermeintlich Schwache und Unbedeutende. Von unterdrückten Gruppen bis hin zu Bildern, die keiner sonst zeigen würde. Zum Beispiel eben eine Wäscheleine in einem nordfriesischen Dorf, die im Wind weht. Und was Filme wie Ödenwaldstätten oder von Griechenland mit späteren wie Hiroshima oder Dürfen Sie wiederkommen verbindet, ist, dass es sich auch irgendwie um Warnungen handelt. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch. Dieses Brecht-Zitat gilt bei ihm wirklich für sehr vieles. Die Vergangenheit ist nie so richtig mit uns fertig und die Zukunft steht noch nie ganz fest.
Wie kann man denn das Ringen zwischen Peter Nestler und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland denn beschreiben? War das für ihn eher eine Zweckehe?
Zweckehe scheint mir fast noch zu großzügig. Peter Nestlers Filme waren im Fernsehen immer Fremdkörper. Sie waren zu langsam, zu politisch, zu dichterisch, oft zu karg und zu rau. Er fordert vom Zuschauer auch eine Aufmerksamkeit ein, die wohl eher Kinogänge aufbringen können als Programmsepper oder TikTok-Nutzer heute. Und dass er in seiner späteren Karriere oft Filme wieder selbst finanziert hat oder es musste, spricht er ja eine deutliche Sprache. Das Fernsehen war ihm nie eine sichere Heimat.
Also spätestens seit 1990 arbeitet Peter Nestler ja wieder in Deutschland, dreht Filme. Der Fall der Mauer hat ihn, glaube ich, wieder zurückgebracht. Haben sich denn seine Arbeiten mittlerweile verändert? Ist sein Blick auf die Welt ein anderer?
Bestimmt. Ich würde sagen, sein Werk ist zum Beispiel persönlicher geworden. Ein Film wie Tod und Teufel von 2009, der seinen Großvater Erik von Rosen behandelt, der wäre früher vielleicht nicht so entstanden. Tendenziell würde ich aber immer eher die Kontinuität betonen. Nestle ist ein widerständiger Filmemacher, einer mit Haltung, der alle Zeitgenossenschaft zum Trotz nie Moden oder Trends nachgerannt ist. Und gerade weil die Filme immer schon ein wenig aus der Zeit gefallen schienen, sind sie uns wahrscheinlich so oft so weit voraus.
Nicht versöhnt heißt die Retrospektive im Berliner Zeughauskino über das dokumentarische Werk von Peter Nestler. Sie läuft noch bis zum 20. Juli und empfohlen hat sie Filmkritiker Lukas Bawenschik. In Kinofilmen, da wimmelt es ja von Menschen, von Heldinnen und Helden in allen Formen. Aber das Kino, anders als das Theater, das braucht gar keine Menschen. Es gibt eine ganze Reihe an Filmen, in denen es nichts Menschliches zu sehen gibt oder in denen die Natur und Tiere die eigentlichen Helden sind. Filme über Tiere, über Pflanzen, über Steine, über Wolken, über Staub, das alles gibt es und das eignet sich auch für großes Kino. Genau diesem Kino widmet das Arsenal in Berlin jetzt eine spannend kuratierte Reihe mit dem Titel Animal, Mineral, Vegetable, Natur und Nichtmenschliches im Film. Kuratiert hat die Reihe James Latimer, der jetzt bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Bevor wir in die Filme eintauchen, die gezeigt werden, was hat Sie jetzt dazu inspiriert, eine Filmreihe zu kuratieren, die sich, ich übersetze es mal selber, mit dem Verhältnis von Kino zu Natur und dem Nichtmenschlichen auseinandersetzt?
Naja, ich meine, ich würde sagen, wie viele von uns heutzutage leben, ist, naja, die Natur ist ziemlich weit weg. Einerseits bekommen wir auf unseren Handys täglich neue Meldungen über Umweltkatastrophen. Aber gleichzeitig, wenn wir in der Großstadt leben, wie ich in Berlin, haben wir das Gefühl, ja, es gibt immer weniger freien Platz in der Stadt. Alles wird zugebaut und wir haben nicht so wahnsinnig viel alltäglichen Kontakt zur Natur. Das heißt, einerseits kriegen wir mit, wie sonst überall auf der Welt, irgendwas Schreckliches mit der Natur passiert. Aber im Alltag bleibt sie unsichtbar. Ich meine, überhaupt diese Ideen von wegen, ja, wie lebt es sich im Anthropozän, wie lebt es sich mit diesem merkwürdigen Abgetrenntheit von der Natur? Es haben sich viele Filmemacher, Filmemacherinnen mit diesen Fragen auseinandergesetzt und es entstehen gerade super viele Filme über dieses Thema. Und aber gleichzeitig, da ist auch eine lange Tradition dazu. Also es haben sich immer wieder Leute mit der Natur, mit ihren nichtmenschlichen Entitäten auseinandergesetzt im Laufe der ganzen Filmgeschichte. Und mir war es ein Anliegen, erstens uns dazu zu bringen, naja, so wieder einen Kontakt zu der Natur herzustellen und irgendwie sich zu überlegen, okay, wie sieht die Natur aus? Wie lässt sich die Natur fühlen im Kinosaal? Und was passiert eigentlich, wenn Tiere oder Mineralien, Steine oder Pflanzen eigentlich die Hauptrolle übernehmen im Film? Was ja immer wieder der Fall war im Laufe der Filmgeschichte und vor allem jetzt immer wieder vorkommt.
Das ist ja das Besondere am Medium Kino, was es vielleicht vom Theater unterscheidet. Nicht wahr? Theater ohne Menschen ist nicht vorstellbar, aber Kino ohne Menschen, das funktioniert sehr gut.
Das auf jeden Fall. Ich meine, man kann das Kino natürlich auch begreifen, das Fenster zur Welt, die Welt der Natur mit eingeschlossen. Und natürlich, das Kino kann uns zu Orten hinbringen, wo wir nie waren, Orte der Natur, aber gleichzeitig, die Kino kann uns auch andere Perspektiven zeigen. Und ich meine, die können menschliche Perspektiven zeigen, aber auch nicht menschliche. Man kann durch die Augen von Tieren, man kann irgendwie spüren die Stimmung in einem Regenwald oder man kann irgendwie eine Vorstellung davon bekommen, wie Steine Zeit wahrnehmen beispielsweise.
Jetzt ist da schon aber schon ein kleiner Widerspruch drin. Ich war, also wir nehmen die Natur virtuell wahr über Bildschirme, wie Sie gerade gesagt haben. Gleichzeitig wollen Sie, dass ich einen Monat im Kino sitze vor einer Leinwand, die ja auch nicht Natur ist. Wie erfahre ich Natur im Kino anders als im Wald zum
Ja,
Beispiel?
Ich glaube, ich meine, das ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, das ist halt das Ding. Es gab immer einen Unterschied zwischen, naja, so ein Handy-Bildschirm und die Kinoleinwand. Also nicht alle Bildschirme sind gleich. Und ich glaube, in der Kinosituation, in der Dunkelheit, mit dieser großen Leinwand ist, naja, das Immersive kommt da zum Einsatz auf ganz andere Art und Weise, wie das ist, wenn man so schnell mal in der U-Bahn aufs Handy schaut. Und ich glaube, da ist das Potenzial und es ist auch ein gemeinsamer Raum. Es ist ein Raum, wo man mit anderen Menschen ist. Und ich glaube, da, dass man sich Gedanken darüber macht, okay, ich sehe oder ich spüre irgendwas in Bezug auf der Natur. Es sind Leute mit mir und was macht das mit mir? Was macht das mit uns?
Sie eröffnen heute Abend mit dem indischen Film Kumati von 1979. Wieso ist das der perfekte Eröffnungsfilm für die Reihe?
Naja, einerseits ist es eine Neuentdeckung für mich, die ich ganz, ganz toll finde. Und ich bin in einem indischen Dorf und ein merkwürdiger Mann erscheint eines Tages, sitzt unter dem Baum mitten im Dorf. Die Kinder des Dorfes finden ihn etwas, wissen nicht unbedingt, was mit ihm ist. Allerdings am Tag, wo er aus dem Dorf wieder rausgeht, singt er ein bisschen, die tanzen mit und er lässt die alle in Tiere verwandeln. Und der eine Junge, der in einen Hund verwandelt wird, hat total Angst, rennt weg. Und wenn alle Kinder am Ende des Liedes zurückverwandelt werden, bleibt er als Hund. Und für mich war das einerseits diese Idee, dass Menschen sich in Tiere verwandeln, das kommt sehr, sehr oft vor in der Kinogeschichte eigentlich. So Werwölfe oder sowas kann man sich natürlich vorstellen. Aber hier geht's eher, es ist auf eine Art und Weise eine sehr pragmatische Darstellung. Wie wäre es? Und wie die Familie so begreift, dass das Kind jetzt ein Hund ist. Und darüber hinaus, der Film hat wahnsinnig tolle Naturbilder und eigentlich geht diese Verwandlung auch mit einer Änderung im Kopf des Kindes einher, dass er durch diese Verwandlung anders auf die Natur schaut. Und dementsprechend hat es natürlich auch sehr viel mit der Reihe zu tun.
Und vielleicht auch wir dann auch anders auf die Natur schauen.
Das will ich hoffen.
Sie haben ja schon erwähnt, dass gerade aktuell Filmemachende sich immer wieder stärker mit der Natur beschäftigen. Zum einen sicherlich das Thema der Klimakatastrophe. Auf der anderen Seite, dachte ich mir, hat das auch mit einer gewissen Perspektivverlagerung gerade im Arthouse-Kino zu tun, wo indigene Perspektiven immer zentraler werden. Ich war also, damit kommt ja auch eine Perspektive auf Natur und Landschaft ins Kino rein. Wie tragen denn diese Filme dazu bei und einige davon haben Sie ja kuratiert, um unser Verständnis von Natur und Umwelt anders zu begreifen?
Ja, ich glaube, diese indigenen Perspektiven, die oft nicht so sichtbar waren im Laufe der Jahrzehnte eigentlich, die können uns durchaus was beibringen, weil ich glaube, das indigene Verhältnis zur Natur ist einfach ganz anders und quasi diese Abgetrenntheit, von der ich gesprochen habe, die ist in solchen Zusammenhängen nicht unbedingt vorhanden. Und ich finde, ich meine, bei dem Film Fainting Spells von Skyhill Pinkett zum Beispiel, es geht einfach um ein Gespräch zwischen einer Pflanze und einem Mensch und das ist selbstverständlich. Und dass die Pflanze als Freund oder als Berater fungieren kann, ist völlig, völlig normal. Oder bei dem Film The Bariti Flower, da leben die Menschen so dermaßen im Einklang mit der Natur. Es ist halt quasi, ja, ob man sich mit seiner Mutter unterhält, ob man mit einem Affen unterwegs ist, ob man Pflanzen für irgendwelche Zeremonien, zur Heilung oder einfach irgendwie um ein Haus zu bauen. ja, diese ganzen nichtmenschlichen Entitäten, die sind komplett verankert im Alltag der Menschen. Und das ist etwas, ja, das ist etwas, was uns in der Großstadt in Berlin fehlt manchmal.
Sie zeigen ja Unterschied, das ganze Spektrum, dokumentarische Spielfilme, Kurzfilme gibt es auch, glaube ich, ganz wichtig. Zeitgenössisches, aktuelles Kino findet sich in der Reihe, aber es wird konfrontiert oder sagen wir mal in einen Dialog gestellt mit Klassikern. Also es gibt auch Filme von Robert Bresson, genau, oder George A. Romero. Kann man denn sagen, dass vor 50 Jahren anders über Natur erzählt worden ist als heute, und wenn ja, wie?
Ich glaube, ich meine, auf eine Art und Weise, man könnte so eine ganze Kinogeschichte der Natur, des Nichtmenschlichen erzählen. Ich meine, ich habe natürlich bei mir mit diesem Dialog zwischen dem Alten und dem Neuen, es ging darum, auch einigermaßen organisch vorzugehen, irgendwie so auch so ein bisschen inspiriert von Pflanzen, also sprich, irgendwie Filme zusammenzustellen, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden sind, aber die doch was Gemeinsames haben. Zum Beispiel der letzte Abend der Reihe, da zeige ich Monkey Shines von George Romero, ein Horrorfilm, wo man so quasi die Welt durch die Augen von Affen sieht, von einem mordlustigen Affen sieht. Und den habe ich dann zusammengestellt mit einem Found-Footage-Film von YouTube-Videos von Emilio Varavella, der heißt Animal Cinema. Und da sieht man das Ergebnis davon, wenn Tiere Webcams klauen und so quasi mit diesen Webcams selber Sachen drehen. Also das heißt, auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, in zwei sehr verschiedenen, unterschiedlichen geschichtlichen Zusammenhängen, sieht man die Welt durch die Augen von Tieren. Ja, also solche Querverbindungen. Es geht nicht unbedingt irgendwie 1:1 Esel damals in der Filmgeschichte an Filmen mit einem Esel heute, sondern eher so ein bisschen zu gucken, ja, wie lassen sich ungewöhnlichere Verbindungen herstellen.
James Latimer, Kurator der Reihe Animal, Mineral, Vegetable, Natur und Nichtmenschliches im Film, zu sehen ab heute den ganzen Juni über im Berliner Arsenal. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Vor 10 Jahren wurden die letzten Filmstudios in Wien geschlossen. Diesen Sommer eröffnet in der österreichischen Hauptstadt wieder ein modernes Filmstudio im Bezirk Simmering. 2 Studiohallen mit rund 3300 Quadratmetern gehen in den Vollbetrieb und locken jetzt schon große Hollywood-Produktionen an. Christian Berndt berichtet über Österreichs Griffs nach Hollywood und wieso diese Studios in Simmering vielleicht auch Potsdam-Babelsberg Konkurrenz machen könnten.
Was ist denn, Sissi?
Franz, bitte verzeih, wenn ich jetzt etwas tue, was gegen das spanische Hofzeremoniell verstößt.
Was willst du denn tun, Sissi?
Meine Damen und Herren, auf allerhöchsten Befehl, Damenwahl.
Damenwahl?
Sissi versetzt mit ihren verrückten Ideen wieder mal den ganzen Hof in Aufregung. Romy Schneider machte in der Rolle der unangepassten Kaiserin die Sissi-Filme in den 50er Jahren zu einem riesigen Erfolg. Die Szenen bei Hof wurden damals in den legendären Wiener Rosenhügel-Studios gedreht. Bei ihrer Eröffnung 1923 zählten sie zu den weltweit modernsten Studios, aber auch andere Wiener Produktionsfirmen wie Sascha Film machten Österreich in den 20er Jahren zu einem der führenden Filmproduktionsländer der Welt. Doch bereits am Ende der Stummfilmzeit setzte der Niedergang ein. Heute ist von der einstigen glanzvollen Wiener Studiowelt fast nichts mehr übrig. Die Rosenhügel-Studios schlossen 2014 endgültig.
Ein bisschen hat man sich noch gewundert, dass sie noch existiert haben, weil viel hat man nicht mehr von ihnen gehört tatsächlich. Bis in die Nullerjahre, bis in die Zehnerjahre werden in Rosenhügel-Studios noch gedreht. Auch Haneke hat dort noch etliche seiner Filme gedreht.
Aber schon in den 60er Jahren, als das Kino einen Großteil seines Publikums verlor, war die Zeit der großen Studioproduktionen in Österreich vorbei. Der Filmkritiker Stefan Grissemann vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil.
Niemand hat mehr die Budgets der Sissi-Filme. Es wird alles kleiner gedacht und das Kino ist ja selbst ästhetisch verwandelt und es hat eine starke Tendenz zum Naturalismus und zu Außenaufnahmen gegeben. Also viele Leute brauchen ja überhaupt keine Studios. Also es gibt in Wien tatsächlich viele kleine Räume für Studioproduktionen, die werden hauptsächlich für Fernsehen genutzt. Aber was tatsächlich fehlt, sind so Hallen über 1000 Quadratmeter.
Das ändert sich jetzt. Nach 8 Jahren Vorbereitung eröffnet im Juni im Wiener Bezirk Simmering ein neues Großstudio, die HQ7 Studios Wien. Die neuen Studios, sagt Geschäftsführer Arno Schanker, sollen einerseits die heimische Filmproduktion ankurbeln.
Wir sehen auch, dass der österreichische Film jetzt ein bisschen umdenken kann, weil man vorher einfach die Möglichkeit in der Form nicht hatte. Und wir sehen in den Anfragen, es werden jetzt immer mehr österreichische Produktionen bzw. Co-Produktionen, die vorher nicht auf die Idee gekommen wären, in ein Studio zu gehen, weil da hätten sie ins Ausland gehen müssen.
Vor allem aber will man internationale Produktionen anlocken und eine Lücke schließen. denn Österreich ist als Außendrehort international begehrt. Malerische Bergkulissen und pittoreske Städte wie Salzburg ziehen große Filmproduktionen von Hollywood bis Bollywood an.
Aber aufgrund der nicht vorhandenen Studios kamen sie nur rein, haben diese Außendrehs abgewickelt und sind dann sofort wieder weitergezogen nach Tschechien oder nach Ungarn, weil sie dort die Studios hatten.
Und es gibt einen weiteren Vorteil. Seit 2023 hat Österreich das sogenannte Incentive-Modell, ein Steueranreizmodell, wie es Tschechien oder Ungarn schon lange haben. Jetzt können Filmproduktionen bis zu 35% ihrer Ausgaben, die sie in Österreich tätigen, zurückbekommen. Das heißt zwar nicht, dass man mit Ungarn konkurrieren kann.
Weil ich meine, wenn ich mir nach Budapest schaue, die machen riesige, große amerikanische Produktionen. Das ist in Österreich gar nicht möglich, weil das Incentive ja beschränkt ist auf Produktionen bis zu 20, 25 Millionen Euro.
Und auch dem im Vergleich zu Wien riesigen Studio Babelsberg kann man keine Konkurrenz machen. Zumal die HQ7 Studios nur die Räume und die Teams anbieten. Die Ausstattung müssen die Filmproduktionen entweder mitbringen oder anfordern. LED-Technik zum Beispiel kann von den HQ7 Studios besorgt und eingebaut werden.
Wir sind nicht wie Babelsberg ein Vollservice-Anbieter.
Das hat, meint Schanker, allerdings auch Vorteile, denn ein Vollservice-Studio wie Babelsberg ist entsprechend teuer. Will eine Produktion nur Teile des Films in einem Studio drehen, könnte sich Babelsberg als zu kostspielig erweisen. Den HQ7-Studios schweben mittelgroße internationale Produktionen als Kunden vor, US-Independent und europäische Filme.
Für europäische Verhältnisse sind wir dann mit 100 Leuten Team und 80 Drehtagen bei sehr großen Produktionen und auch die können wir bedienen.
Deshalb befürchtet Schanker auch nicht, dass jetzt nach dem Ende des Filmproduktionsbooms der Pandemiejahre die Auftragslage schlecht sein wird. Die Streamingdienste sind zwar auf Konsolidierungskurs, die Zeit der Riesenproduktionen ist vorbei. Aber im mittleren Segment wird weiterhin en masse gedreht. Auch Stefan Grissemann denkt, dass die neuen Studios Erfolg haben könnten.
Es ist natürlich eine Bereicherung einfach für Wien, ne? Zumal Simmering halt einfach wirklich nah auch am Zentrum ist und gut erreichbar ist. Ne? Also das ist der 11. Wiener Bezirk. Der liegt verkehrstechnisch gut und nicht eben wie manche Filmstudios am Rand der Städte. Also das sind alles natürlich Vorteile. Ich glaube schon, dass das gut angenommen wird.
Internationale Anfragen hat HQ7 bereits reichlich, sagt Schanker. Und man wird mit der Nachhaltigkeit des verkehrstechnisch gut angebundenen Studios. Die Glanzzeiten der österreichischen Filmstudios werden zwar damit nicht wiederkehren, aber gerade der relativ bescheidene Rahmen der Studios, meint Grissemann, könnte das Erfolgsrezept sein.
Und mit diesem Beitrag geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Mehr Kino im Radio dann nächsten Samstag an dieser Stelle. Viel Spaß mit dem weiteren Programm, wünscht Patrick Wilinski.